Ja, mein Name ist Martin Schneider, das hast du ja schon gesagt, Benjamin. Ich bin zwischen 35 und 65 Jahre alt, verheiratet, Vater von 3 erwachsenen Kindern und 3 Enkelkindern. Ich finde, Gemeinde ist die beste Erfindung, seit es Menschen gibt. Ja, und deswegen liebe ich es, unterwegs zu sein, um Gemeinden zu helfen, dass sie ein Ort der Anbetung, ein Ort der Heilung und ein Ort der Freisetzung zum Dienst werden. Weil ich glaube, dass Gemeinde genau das sein soll. Ich habe euch heute Morgen mein Herzensthema mitgebracht. Wie kann Gemeinde stärker und jünger werden? Dabei geht es nicht darum, dass ihr eine Jugendgemeinde wird, sondern es geht darum, dass alle Generationen in einer Gemeinde vorhanden sind und mit Leidenschaft Gemeinde bauen. Warum? Wann kommen die meisten Menschen zum Glauben? Was schätzt ihr? Ja, manche vielleicht im Alter oder die Statistik besagt, und das ist weltweit so, dass über 80% der Gläubigen treffen ihre Entscheidung für Christus im Alter von unter 22 Jahren. Ja, mich würde mal interessieren, ob die Statistik auf euch zutrifft. Wer von euch kann sagen, ich habe mich im Alter von unter 22 für Jesus entschieden? Einfach mal Hand hoch. Okay? Ja, ungefähr passt das. Das ist erstmal sehr schön. Und ich freue mich jedes Mal, wenn die junge Generation sagt, jawohl, wir wollen Jesus nachfolgen. Wir in Wiedenest veranstalten ja einmal im Jahr die Jugendkonferenz, die Pfingstjugendkonferenz mit ungefähr 2.500 Jugendlichen. Und auf dieser Konferenz kommen immer ganz viele zum Glauben, weil das genau das Alter ist und weil das uns ein großes Anliegen ist. Das Tragische dabei ist aber, dass 6 von 10, ja, die im Alter, ich sag mal, zwischen 19 und 29 Jahren die Gemeinde verlassen und oft auch den Glauben verlassen. Ja, 6 von 10. Und ihr Lieben, das ist für mich wirklich schlimm. Ja, stell dich vor, ich weiß nicht, wer von euch Jugendarbeit hier macht, dass du sagst, okay, die Hälfte von denen, die jetzt in der Jugendgruppe sind, die sich für Jesus entschieden haben, sie werden ihren Glauben an den Nagel hängen. Warum? Da kommen wir später drauf. Und es kann sein, dass du vielleicht auch sagst, ja, Martin, mich schmerzt das auch. Ein Teil meiner Kinder, die früher mal mit Leidenschaft dabei waren, ja, die auch in der Gemeinde mitgearbeitet haben, die wirklich sich für Jesus entschieden haben, mit Jesus unterwegs waren, sind jetzt nicht mehr dabei. Und das war vielleicht nicht so von heute auf morgen, sondern das war so ein leises, immer weiter abwandern, bis der Glaube keine große Rolle mehr spielt. Und ihr Lieben, das schmerzt. Und ich kenne viele Eltern, die sagen, boah, was würde ich darum geben, wenn meine Kinder noch dabei wären? Was würde ich darum geben, wenn meine Enkelkinder noch dabei wären? Ja, irgendwas ist passiert, dass sie ihren Glauben, ich sag mal, verloren haben. Oder dass der Glaube keine Rolle mehr spielt in ihrem Leben. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oh nee, das war die falsche Richtung. Da. Nee, das war eine zu weit. Okay. Jesus hat damals seinen Jüngern gesagt, oder es gibt einen Bibelvers, ich fange mal so an. Es gibt einen Bibelvers, der in der Regel immer wieder für die sogenannte Kindersegnung verwendet wird. Ich weiß nicht, ihr hattet ja letzte Woche Kindersegnung, hat Benjamin mir gesagt, vielleicht habt ihr diesen Bibelvers auch genannt. Da steht, danach wurden Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Da sagte Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen. hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Und er legte den Kindern die Hände auf und dann zog er weiter. Dieser Bibelvers wird, wie gesagt, oft in Freikirchen für die sogenannte Kindersegnung verwendet. Und das ist ja auch, steht ja auch da drin, ja, dass Jesus durch die Ältesten in diesem Fall die Kinder segnen möchte. Aber wenn es darum geht, eine Gemeinde strategisch auszurichten, ist das oft nicht der Leitvers. Aber wie gesagt, die meisten kommen im Alter zwischen, also bis 22, also im Kinder- und Jugendalter zum Glauben an Jesus. Und eigentlich müsste eine Gemeinde alle Konzentration darauf verwenden, diese Kinder und Jugendliche zu Jesus zu führen und sie dann tief zu verwurzeln. Aber es ist oft so, wie es auch hier war, ja, dass die Jünger sagt, nee, Leute, der Meister hat gerade keine Zeit. Jesus ist gerade so beschäftigt, der kann sich jetzt nicht auch noch um Kinder kümmern. Der muss sich ja um andere kümmern. Und die Jünger wollten die Kinder wegschicken. Und Jesus sagt genau das Gegenteil und sagt, kommt her zu mir. Ja, ich will, dass die Kinder bei mir sind. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass Kinder oft anstrengend sind. Ja, wie gesagt, viele von euch haben vielleicht wesentlich mehr Enkelkinder als ich. Und meine Kinder leben in Süddeutschland. Und wenn sie dann mal zu uns kommen, dann kommen sie oft, ich sag mal, mehrere Tage. Und dann merke ich, es ist schön, ja, kleine Kinder da in seinem Haus zu haben. Aber irgendwie bin ich so im Alter, wo ich denke, ach schön, dass sie wieder weg sind und ich wieder meine Ruhe habe. Und aber genau das ist ja das, was Jesus hier eigentlich uns beibringen will. Es geht nicht darum, dass wir als Erwachsene in erster Linie unsere Ruhe haben, sondern es geht darum, dass wir Kinder zu Jesus bringen, ihnen die Möglichkeit eröffnen, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie den Glauben kennenlernen, dass sie ganz nah bei Jesus bin. Ja, Jesus hat noch einen Vers gesagt, der für mich wirklich hart ist. Da steht, wer aber einen von diesen gering geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in der Tiefe des Meeres versenken würde. Wer ist hier wieder gemeint? Wer aber einen von diesen gering geachteten? Auch das ist wieder die junge Generation, die Jesus hier anspricht. Und er sagt, wenn einer von diesen gering geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, ja, käme er noch gut weg, wenn man ihn versenken würde in irgendeinem Teich oder einem Tümpel. Freunde, das ist nicht angenehm. Ja, im Wasser versenkt zu werden und zu ertrinken, stelle ich mir jedenfalls so vor. Habe ich noch nicht gemacht, aber stelle ich mir vor, dass das insgesamt nicht sehr angenehm ist. Und Jesus sagt, das ist noch besser, als wenn einer der gering geachteten dafür sorgt, dass die junge Generation Jesus nicht kennenlernt. Das ist harter Tobak. Was meint Jesus damit? Jesus meint damit, dass wir an dieser Stelle wirklich unseren Fokus, unsere Leidenschaft als Gemeinden darauf setzen sollen, die junge Generation zu Jesus zu führen und im Glauben zu festigen. Ich war jetzt vor anderthalb Wochen bei uns am Sola. Wir machen von Wiedenest aus ein sogenanntes Sommerlager mit 250 Teenagern und dann noch eins mit 250 Jungschalern und 150 Mitarbeitern. Was mich sehr beeindruckt hat, wir waren da zum sogenannten Zeugnisvormittag. Ja, und es Teenager haben erzählt, was sie in dieser Woche so erlebt haben, wie diese Woche ihren Alltag geprägt hat. Und was mir sehr zu Herzen gegangen ist, zu erleben, dass eine junge Generation heranwächst, die vielfach die Hoffnung in die Zukunft verloren hat. Ja, deren Gegenwart für sie alles andere als unbeschwerlich war. Viele haben erzählt, dass sie unter Depressionen leiden. Ich habe überlegt, ob ich als Teenager diesen Begriff depressiv oder Depression kannte. Ich kannte den nicht. Ja, viele haben erzählt, dass sie unter Mobbing leiden. Viele haben erzählt, dass sie Therapien durchmachen und. Also ich habe sowas noch nie erlebt, dass Teenager so offen über ihre Probleme sprechen. Sie haben dann immer wieder gesagt, wie sehr ihnen die Sola-Gemeinschaft auf dem Camp gut getan hat. Ja, wie sehr sie dort davon profitiert haben, dass sie alle miteinander beten konnten, miteinander sich Mut und Hoffnung in Jesus zusprechen konnten und so weiter und so fort. Ich glaube, es wächst eine junge Generation heran, die einfach von Ältere braucht, die ihnen hilft, in dem Dschungel der tausend Optionen zurechtzukommen. Ja, ich habe dann mal ein paar Interviews geführt mit Leuten, die bei uns in der Gemeinde waren und jetzt zum Studium weggegangen sind. Ja, weil das sind oft die, die ihren Glauben an den Nagel hängen. Und ich habe sie gefragt, was brauchst du? Ja, und sie sagten mir, obwohl sie Jugendleiter waren, obwohl sie geistlich tief verwurzelt waren, dass es unglaublich schwer ist, an einer liberalen Uni wie in Köln das geistlich zu überleben. Sie brauchen die ältere Generation, die ihnen hilft, geistlich zu überleben. Ja, und deswegen ist es mir so wichtig, ihr Lieben, dass wir als Ältere, und ich zähle mich ja auch dazu, nicht in erster Linie überlegen, was bringt die Gemeinde für mich? Ja, sind die Gottesdienste so, wie wir sie feiern? Gefallen sie mir als 61-Jähriger? Ich glaube, dann verliere ich und verlieren wir ganze Generationen aus den Augen. Wir brauchen den Blick für die jüngere Generation und brauchen den Blick als Älteren, dass wir uns selber zurückstellen und auf die jüngere Generation einstellen. Ihr Lieben, das ist eine ernste Warnung, wenn wir nur unsere Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, wenn wir Gemeinde nur sagen, Gemeinde soll mir dienen als 61-Jähriger. Das ist der falsche Blickwinkel. Von Jesus her haben wir eine starke Warnung. Lass uns als Ältere den Blick haben für die Jüngeren. Weil das Tragische ist, wenn man die Jugend erstmal verloren hat, wenn man die jungen Erwachsenen erstmal verloren hat, da kann man so schnell nicht wieder aufholen. Ich kriegte letzte Woche einen Brief von einer Gemeinde, da schrieb mir jemand und sagte, Martin, ich muss dir leider mitteilen, nach 150 Jahren haben wir unsere Gemeinde zugemacht. Warum? Weil nur noch alte Leute kamen. Und die haben wir aufgeteilt auf andere. Sie hatten vor Jahren schon die Jugend verloren. Sie hatten vor Jahren schon die jungen Erwachsenen verloren. Und da ist genau das passiert, was Jesus hier sagt. Und deswegen glaube ich, dass wir an der Stelle wach werden müssen. Jede Gemeinde ist im Grunde nur eine Generation davon entfernt, auszusterben. Ja, und die nächste Generation ersetzt nicht die Älteren, sondern verstärkt sie. Eine junge, geistlich engagierte Generation ist ein echter Gewinn für jede Gemeinde. Wann kommen Menschen zum Glauben? Das hatte ich schon mal gesagt. Corrie ten Boom ist mit 5 Jahren zum Glauben gekommen. Ja, Billy Graham ist mit 12 Jahren zum Glauben gekommen. Für alle die, die bei euch jetzt Kinder sich um Kinder kümmern, ja, mach dir bewusst, es kann sein, dass der nächste Billy Graham Deutschlands in deiner Kinderstunde sitzt. Ja, und du darfst ihn prägen, du kannst ihn aufbauen, du kannst ihn geistlich das Leben mit Jesus vor Augen malen. Ja, oder stell dir vor, in eurer Gemeinde sitzt der nächste Bundeskanzler. Was wäre das? Ja, wenn er Jesus kennengelernt hat, wenn er geistlich hier geprägt worden ist und wenn er das in die deutsche Bundespolitik mit reinbringen kann. Was wäre das? Man weiß es vorher nicht. Der Sonntagsschulonkel von Billy Graham hat niemals gewusst, was aus Billy Grahams Leben mal wird. Aber er hat sich investiert in ihn und hat ihm etwas mitgegeben, was sein Leben geprägt hat. Von daher, ihr Lieben, lasst uns in die jüngere Generation investieren. Nicht, weil sie die Zukunft ist, sie ist die Gegenwart. Ja, weil sie Teil unserer Gemeinde ist. Es ist Fakt, weltweit kommen 80% der Gläubigen unter 22 zum Glauben. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir die anderen, die Älteren aus dem Blick verlieren. Nein, wir sind immer noch aufgefordert, unserem Nachbarn das Evangelium weiterzugeben. Aber strategisch gesehen ist es viel effektiver, wenn wir in die junge Generation investieren, weil die sind am offensten. Ja, ich kenne viele Gemeinden, die über Rangers-Arbeit machen und die ganzen Kinder des Dorfs oder der Stadtteil oder stellt euch mal vor, ihr würdet alle Kinder in Baal hier in eure Gruppen erreichen. Kinder sind einfach offen. Ja, sie lassen sich einladen. Sie haben keine Hürden, die sie erst überwinden wollen, sondern wenn ihr ein gutes Programm anbietet, werden sie einfach kommen, werden sie dabei sein und ihr könnt sie prägen und ihnen etwas geben. Ich bin gerade in einer Gruppe, wo wir lernen, was es heißt, Jugendliche aufzubauen und zu ermutigen. Und der Pastor dort sagte, Jugendliche müssen eingeladen werden, bevor sie einbezogen und beteiligt werden, bevor sie beeinflusst und verändert werden können. Aber wir versuchen sie zu beeindrucken und das ist vergeblich. Was heißt das? Das heißt, dass wir Jugendliche, einladen können, mitzumachen, mitzugestalten, ja, mit Gemeinde zu bauen. Wie geht das? Ich würde jetzt keinen 16-Jährigen fragen, ob er ein Eheseminar gestalten würde. Ja, das wäre vielleicht mal spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass Kinder dass Jugendliche mit 16 eine Menge zum Thema Ehe aus der Beobachtung ihrer Eltern heraus sagen könnten. Aber es wäre dann vielleicht eine Abrechnung oder wie auch immer. Also es wäre nicht sehr klug. Ich glaube, dass wir das anders machen sollten. Ich würde auch eine 16-Jährige nicht fragen, was möchtest du zum Thema Erziehung sagen? Wenn sie fit ist, würde sie sagen, okay, ich frage mal KI, was ich zum Thema Erziehung sagen könnte und holt sich dann aus dem Internet das raus. Aber auch das wäre noch nicht das, wo ich sagen würde, wow, da würde ich euch mit einbauen. Aber es gibt einen Bereich, wo 16-Jährige, wenn sie als schon früh zum Glauben gekommen sind, viel zu sagen können, nämlich was es heißt, Jesus zu folgen. Sie haben schon viele Schritte gelernt, die, mit Jüngerschaft, mit Nachfolge zusammenhängen. Ja, sie haben gelernt, in Kleingruppen mit ihren anderen Teenager zusammen zu beten und ihre Alltagsprobleme vor Jesus auszubreiten. Ja, sie haben es gelernt, dass sie der Zehnte dem Herrn Jesus gehört. Ja, und dann haben sie brav immer von ihrem Taschengeld den Zehnten in die Kollekte in der Gemeinde geworfen und so weiter. Also sie haben viele Dinge gelernt, die jemand, wenn er mit 40 zum Glauben gekommen, noch nicht gelernt hat. Und deswegen glaube ich, dass man sie einsetzen kann, um Jüngerschaftsgruppen aufzubauen, um anderen zu helfen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ich möchte noch einen Gedanken euch gerne mit reinbringen. Ich glaube, dass jede Generation Stärken und jede Generation Schwächen hat. Und hier geht es darum, dass wir einfach mal überlegen, was sind die Stärken von jeder Generation? Und wo sind die Stärken nicht so stark ausgebreitet? Nehmen wir mal das Thema Zeit. Ja, die junge Generation hat in der Regel, die hat auch keine Zeit, aber sie kann über ihre Zeit freier verfügen, zum Beispiel als die mittlere Generation. Ja, die mittlere Generation ist ja die, die am stärksten eingebunden ist. Ja, wenn du gerade Familie wirst, kleine Kinder hast, wenn du dir ein Haus baust, wenn du die Karriereleiter raufgehst und wenn du dann noch der weltbeste Ehemann sein sollst, der auch noch in seine Ehe hinein investierst und wenn du körperlich fit sein sollst und dann auch noch jeden Tag Sport machen sollst, wie soll man dann noch ehrenamtlich Gemeinde mitbauen? Ja, das geht oft nicht. Die mittlere Generation ist die Generation, die am stärksten herausgefordert ist durch viele Dinge. Die ältere Generation, und ich bin jetzt 61 und merke einfach, mein Leben ist ruhiger geworden. Ja, viele Dinge sind geklärt. Meine Kinder sind aus dem Haus, meine Enkelkinder weit weg und ich kann, meine Frau gesund und wir können gemeinsam über viel Zeit verfügen. Ja, das Leben ist deutlich ruhiger geworden und wir können wieder mehr gestalten, als dass wir in Verpflichtungen drin hängen. Und deswegen ist es gut, wenn die junge Generation und die alte Generation sich stärker in Gemeinde mit einbringt und das Defizit der mittleren Generation ausgleicht. Ja, das ist das Prinzip. Ist das für euch nachvollziehbar? Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Innovation. Was bedeutet Innovation? Innovation in Gemeinde bedeutet, dass wir uns überlegen, wie können wir das zeitlose Evangelium, was vor 2000 Jahren genau die gleichen Inhalte hat wie heute, wie können wir das zeitlose Evangelium in unserer Zeit Menschen nahe bringen? Ja, und Innovation bedeutet, dass man sich immer wieder Ideen und ich sag mal Wege überlegt, wie das gehen kann. Und da sind wir Alten, ich sage jetzt bewusst wir, nicht so gut drin. Warum? Weil wir lieben das, was wir kennen. Ja, wir lieben, wenn es immer gleich ist. Wir lieben, wenn es für uns berechenbar ist. Ja, wir lieben, wenn sich möglichst nicht viel verändert. Das ist ganz normal, liegt im Alter drin. Aber solange es in Baal noch einen gibt, der Jesus nicht kennenlernt, habt ihr euren Auftrag noch nicht erfüllt. Ja, und dazu braucht es eine jüngere Generation, die uns hilft, Ideen zu entwickeln, wie wir Menschen mit dem Evangelium erreichen können. Wie gesagt, ich habe 3 Kinder und mein Sohn und ich, wir haben in etwa vor 12 Jahren angefangen, Gemeinde zu gründen. Ja, beide unabhängig. Er in Herrenberg und ich in Waldbröl. Und das Erstaunliche ist, jetzt nach 12 Jahren zu sehen, wie hat sich das alles entwickelt. Ja, die Gemeinde, in der ich bin, hat sich aus meiner Sicht ganz gut entwickelt. Wir haben so in der Regel 160 Gottesdienstbesucher und so weiter. Mein Sohn erzählte mir jetzt, dass sie 900 Gottesdienstbesucher haben. Der hat irgendwas anders gemacht als ich. Und deswegen ist es für mich immer wieder spannend, wenn wir uns treffen, das ist für mich jedes Mal eine Weiterbildungsmaßnahme in Sachen Gemeindebau. Ja, ich habe aufgehört, ihm meine Weisheiten zu sagen. Ich habe mir vorgenommen, sehr gut zuzuhören, weil ich unglaublich viel von ihm lernen kann. Warum? Weil er deutlich innovativer ist als ich. Ist seine Gemeinde besser als meine? Nein, sie ist nur anders. Aber sie haben mehr Menschen erreicht. Sie haben es geschafft, dass sie Salz und Licht in einer Stadt sind, wo sie mehr Menschen erreicht haben als wir. Und das ist etwas, was ich lernen möchte von ihm. Versteht ihr das? Von daher, das ist jetzt mal mein Appell an euch, ihr lieben Jugendlichen. Die Innovationen in dieser Gemeinde kommen von euch. Ja, ihr habt starke Ideen. Sind nicht alle gut, aber ihr habt zumindest starke Ideen. Und diese Ideen, auch mal euren Ältesten zu sagen, was können wir anders machen, um Menschen zu erreichen, um eure Freunde zu erreichen, um Dinge zu gestalten, wo eure Freunde auch hinkommen würden, was wäre das? Ja, oder wenn ihr sagt, boah, ich gehöre zu denen, meine Kinder waren früher mal hier, aber sie kommen nicht mehr. Meine Enkelkinder waren mal hier, aber sie kommen nicht mehr. Dann fragt die Jugendlichen, ja, was müsstet ihr anders machen, damit sie wieder kommen? Ich glaube, dass letztlich jeder Mensch eine Sehnsucht nach Gott hat, aber dass es oft Menschen sind, die Christsein nicht so gut vorleben. Ich habe jetzt eine Zahl gelesen, das fand ich spannend. Von 100 Menschen, die in die Gemeinde reinkommen, ist einer durch Bibellesen reingekommen. Und 99, weil sie das Leben von Christen gelesen haben. Ja, und darum geht's. Und ich glaube, dass wir uns an der Stelle immer wieder auch Ideen holen können von der jungen Generation. Weisheit und Kompetenz. Das ist ehrlich gesagt nicht die Stärke von euch, ihr lieben Jugendjüngeren. Ja, ist aber auch nicht schlimm. Ihr könnt natürlich auch noch nicht so viel Weisheit haben wie andere, die schon 61 Jahre Lebenserfahrung hinter sich haben. Ja, und ich glaube, das ist gerade das, was wir als Ältere zu geben haben. Wir haben so viele Krisen erlebt. Ja, wir haben so viele Krankheitsphasen erlebt, wo Gott geholfen hat. Wir haben so viel Zukunftsängste gehabt. Und dann am Ende haben wir doch erlebt, Gott hat uns durchgeführt. Und das ist ein unglaublicher Schatz, den wir haben an Lebensweisheit und an Kompetenz. Den dürfen wir nicht ungefragt weitergeben. Aber ich merke, wenn ich Zeit mit Jugendlichen verbringe, ich habe neuerdings eine Augenkrankheit, so dass ich im Dunkeln nicht mehr Auto fahren kann und darf. Und deswegen werde ich jetzt immer gefahren. Ja, also ich komme jetzt im Dunkeln nur noch mit Chauffeur. Das ist mal schön, mal weniger schön, je nach Fahrer. Aber das Interessante ist, meistens sind das Studierende von uns, von der Bibelschule, die mich fahren. Und ich frage jeden, wie geht's dir im Blick auf die Zukunft? Was denkst du im Blick auf die Zukunft? Und ich habe mir angewöhnt, erstmal einfach nur Fragen zu stellen und mich für die andere Person zu interessieren. Und es ist erstaunlich, ja, wie viele Rückfragen irgendwann kommen, wenn die andere Person, wenn der junge Mensch merkt, wow, ich interessiere mich für ihn. Versteht ihr das? Wenn diese Stärken, ja, der drei Generationen in einer Gemeinde zusammenkommen, dann glaube ich, dass Gemeinde aufblüht, dass Gemeinde wächst. Wenn wir nicht immer, in der Regel ist es so, dass es eine dominierende Generation in einer Gemeinde gibt. Und oft ist das meine Generation. Warum? Weil wir als Boomer unglaublich viel bewegt haben. Ja, weil wir als Boomer irgendwie das Machergehen in uns drin haben. Das hat die junge Generation nicht. Und natürlich ist es manchmal enttäuschend. Ja, das weiß ich auch. Da hat man der jungen Generation den roten Teppich ausgerollt und sie sagen, nee, mein Life Balance lässt es gerade nicht zu. Ich brauche jetzt einfach mal Zeit für mich. Ich kann jetzt nicht mitmachen. Ja, es ist manchmal frustrierend, aber es ist trotzdem unglaublich gut, wenn die Stärken von allen drei Generationen eingebracht werden, wenn wir nicht nebeneinander herleben als Generationen, ja, oder sogar einander verurteilen, sondern wenn wir einander helfen und einander aufbauen. Ich glaube, die nächste Generation ist nicht unser Ersatz, sie ist unsere Verstärkung. Und ich glaube, dass die Jungen stehen auf den Schultern der Älteren und gemeinsam bauen wir Gemeinden. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass wir zu diesem Miteinander kommen, dass wir uns füreinander interessieren, dass wir einander fragen, was denkst du? Ja, Also ich merke, jedes Mal, wenn wir Familientreffen haben und ich frage meine Kinder zum Thema, was denkt ihr, wie man Gemeinde in unserer heutigen Zeit bauen soll, das ist für mich unglaublich überwältigend. Ja, weil ich so viel gute Gedanken kriege, weil ich aufgehört habe, in richtig und falsch zu denken, sondern weil ich einfach denke, wow, sie haben den Heiligen Geist und ich möchte von ihnen lernen. Und ich könnte euch jetzt einen ganzen, also für mich war das ein wirklicher Change. Ja, bis vor ein paar Jahren habe ich immer noch gedacht, ich bin der, der alles weiß. Habe ich nicht gesagt, aber irgendwie doch gedacht. Ja, ich weiß, wie es richtig geht. Habe ich auch nicht gesagt, aber habe ich so gedacht. Und habe dann meine Kinder immer hinterfragt in ihrer Art, Gemeinde zu bauen. Und ist das nicht alles Show, was ihr macht? Ist das nicht alles oberflächlich? Und. Ich hatte ganz viele Gründe, warum ich ihnen nicht zugehört habe. Aber vor 3 Jahren gab es für mich einen Switch, wo ich gemerkt habe, oh, scheinbar arbeitet Gott mit der jungen Generation und nicht nur mit uns Boomern. Ja, und da auf einmal zuzuhören und zu lernen und zu sagen, wow, ja, ich möchte von euch lernen, das war für mich der totale Switch und die totale Veränderung. Aber es hat mein Leben unglaublich reich gemacht. Und deswegen glaube ich, dass dieses Miteinander, die junge Generation braucht Ältere, auf deren Schultern sie stehen kann. Ja, braucht Lebensweisheit, Erfahrung der Älteren, die ihnen immer wieder Mut machen. Und das, was wir brauchen, ist eine Generation von Menschen, die nicht an alten Methoden festhalten, sondern wir brauchen alte Menschen, die ihr Leben in diese junge Generation investiert. Ich merke das ja jetzt mit 61, man hat manchmal das Gefühl, man ist überflüssig. Ja, ich bin in einigen Vorständen drin und immer wenn die Wahlperiode ansteht, dann sagen die, wir brauchen Jüngere. Ja, wir hätten gerne Jüngere. Ja, wir hätten gerne möglichst Leute mit multikultureller Erfahrung und. Und als Älterer fühlt man sich ganz leicht ins Abseits geschoben. Ja, ich bin nicht mehr jung. Ich habe keine multikulturelle Erfahrung. Ja, ich bin nicht der, den ihr haben wollt. Aber ich glaube, dass keiner übrig ist im Reich Gottes, sondern dass jeder und jede Generation ihre Aufgaben und ihren besonderen Beitrag hat. Und der Beitrag der Ältesten hat Paulus in einem Bibelvers zusammengefasst. Er sagt, denn selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht 1000 Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündigt und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Was sagt Paulus hier? Und das sagt er eher zur älteren Generation. Er sagt, es gibt Erzieher. Ja? Erzieher sind Menschen, die sagen, mach das nicht. Ja, mach das so. Also Erzieher sind Leute, die berufswegen oder auch vom Typ her immer anderen sagen, was sie falsch und was sie stattdessen machen sollen. Ja, das ist so das Gen eines Erziehers. Allerdings ist das in der heutigen Zeit so eine Sache. Ja, die meisten Menschen wollen nicht erzogen werden. Ja, die lieben das nicht. Wenn sie ständig hören, mach das, machst du falsch, mach das nicht so, hör auf damit, ja, mach das anders. Das ist nicht das, was die junge Generation hören will. Und Hand aufs Herz, wir wollten das früher auch nicht hören. Ich zumindest nicht. Ja. Paulus sagt hier, es geht nicht darum, dass ihr Erzieher habt. sondern ihr braucht Väter. Was sind Väter? Väter, und ich würde in dem Falle auch Mütter sagen, die machen das anders. Die sagen nicht, das ist falsch und das ist richtig, das sagen sie auch, aber nicht als erstes, sondern sie sagen, folgt meinem Beispiel. Schau her, wie ich das mache. Ja, guck in mein Leben rein. Guck mal, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Schau mal, wie ich das Evangelium kommuniziere. Schau mal, wie ich bete. Schau mal, wie ich Bibel lese. Schau mal, wie mein Leben aussieht. Du darfst in mein Leben reinschauen. Das ist nicht so ganz leicht. Ja, weil jeder hat so seine kleinen Macken. Ja, hat so seine schlechten Angewohnheiten. Und irgendwie wollen wir die ja nicht teilen. Aber wenn ich mein Leben teile, werde ich selber am meisten herausgefordert, Jesus von Herzen nachzufolgen. Ja, und darum geht's. An die Älteren, an die Mittleren, teilt euer Leben mit einer jungen Generation. Weil genau das ist das, was die junge Generation möchte. Sie braucht Vorbilder, sie braucht geistliche Vorbilder. Und da kommt es nicht in erster Linie darauf an, was du Tolles sagst, sondern das wissen wir alle aus der Erziehung. Wir prägen am meisten nicht durch unsere Worte, sondern durch unser Sein. Ja, durch das, was wir ausstrahlen, durch das, was unsere Persönlichkeit ausmacht. Und darum geht's. Ich möchte gerne dich heute Morgen herausfordern. Ja, dein Vermächtnis. Es geht nicht darum, was du hinterlässt. Natürlich habe ich als Erben immer Freude daran, wenn es möglichst viel Geld ist, was ich erben kann. Ja, wenn es möglichst Besitz ist, den ich erben kann. Das ist ja nichts Schlechtes. Aber von dem Auftrag, den Jesus dir und mir hinterlassen hat, nämlich mache zu Jüngern, ist es nicht die Frage, wie viel materielle Werte du hinterlässt, sondern wen du hinterlässt. Wie viele Menschen hast du so geprägt, dass sie Jesus von Herzen nachfolgen? Das ist die entscheidende Frage. Und da geht es eben darum, dass ich auch einer jungen Generation das Gefühl vermittle, ich begleite dich. Ja, ich bin für dich da. Ich bete für dich. Ich supporte dich. Ich finanziere auch mal was für dich, wenn du pleite bist. Ja, du kannst jederzeit zu mir kommen und dich bei mir ausheulen. Du kannst auch deine Sünden bei mir beichten. Und. Es geht immer darum, dass ich als Persönlichkeit so reif und so eine Ausstrahlung habe, dass andere gerne zu mir kommen. Und dass ich sagen kann, folgt meinem Beispiel. Es geht nicht darum, dass man sagt, mach's nicht so wie ich, sondern folg meinem Beispiel. Und dabei geht's nicht darum, dass die 60-Jährigen die 16-Jährigen begleiten. Ich glaube, dass manchmal der Abstand viel zu groß ist. Aber dass ich als 61-Jähriger einen 40- bis 50-Jährigen begleite und präge. Und dass du vielleicht mit 50 einen 40-Jährigen oder eine 40-Jährige begleitest. Und 40-Jährige, eine 30-Jährige oder einen 30-Jährigen und so weiter und so fort. Ja, dass jeder hier in der Gemeinde sagen kann, ich habe einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter, die mir hilft, im Dschungel der 1000 Optionen Christsein wirklich voranzubringen, Christsein wirklich zu leben. Ich glaube, das ist das, was Gemeinde stark macht, was Gemeinde zum Aufblühen bringt. Ja, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo wir einander von Gott her Worte zusprechen, wo wir einander ermutigen, wo Menschen von meinen geistlichen Erfahrungen profitieren können, weil sie danach fragen und mich fragen, wie hast du das gemacht in deiner Kindererziehung? Wie hast du das gemacht, ja, als die Kinder aus dem Haus gegangen sind? Wie hast du das gemacht, als du das Gefühl hattest, du bist aufs Abstellgleis geschoben worden mit 60, ja, weil die Jüngeren besser und schneller und dynamischer sind? Wie bist du damit umgegangen? Und so weiter und so fort. Ja, was ist dein Vermächtnis? Und ich möchte dir heute für heute einfach eine Aufgabe mitgeben. Entscheide dich, ja, ob du sagen willst, jawohl, ich möchte geistlicher Vater oder geistliche Mutter werden. Wenn du keine Ahnung hast, wie das gehen kann, für Kurzentschlossene, wir haben nächstes Wochenende in Wiedenest ein Seminar zum Thema geistliche Väter und Mütter. Wie macht man das eigentlich? Dazu haben wir jemanden eingeladen, der 70 geistliche Kinder hat, die er begleitet. Und ich glaube, wir können sehr, sehr viel von ihm lernen. Also für Kurzentschlossene, 5. und 6. 9. Freitag und Samstag in Wiedenest. Sind 129 Kilometer von hier. Man braucht eine Stunde und 25 Minuten. Genau. Das ist das. Und dann überlege und bete darum, wen könntest du dir vorstellen zu begleiten? Und Begleitung fängt immer damit an, dass wir für diese Person beten. Begleitung fängt damit an, ich habe jetzt angefangen, Leuten immer eine WhatsApp zu schreiben. Ja, und sie sind, also die mir einfallen und wo ich denke, wow, ich möchte ihnen einfach Worte von Gott zu sagen oder wollte einfach mal nachhören, wie geht's dir? Und ich habe bis jetzt keinen blöden Kommentar zurückgekriegt, sondern immer, boah, dass du mir schreibst und mich fragst, wie es war, ja, das berührt mich. Versteht das? Eine junge Generation, jüngere Leute, die sagen mir auch, es ist ein Riesenunterschied, ob Gleichaltrige mir was sagen oder ob du als Älterer mir was sagst. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, das hat mehr Autorität und hat eine größere Wirkung. Und dann kann sein, dass du sagst, komm, wir treffen uns mal, wir gehen mal zusammen frühstücken, mich interessiert, wie es dir geht. Und so weiter und so fort. Also das ist kein Hexenwerk, das ist nicht unglaublich aufwendig. Ja, es ist einfach nur, ich interessiere mich für dich. Und dazu sind wir da. Ja, und dazu möchte ich euch herausfordern, als geistliche Väter und Mütter zu leben. Denn ich glaube, wir brauchen alle Generationen und wir dürfen die Generationen nicht einfach hinten runterfallen lassen, sondern lasst uns das Miteinander der Generationen so gestalten, dass die Stärken deutlich werden. Gott segne euch darin.